brisant.
Die Grüne Werkstatt-Sendung für Politik und Kultur.
Die 45. Innsbrucker Wochenendgespräche fanden dieses Jahr vom 4. bis 6. Mai statt. Organisiert wird die hochkarätige Literaturveranstaltung von Birgit Holzner und Joe Rabel. Immer in gewohnt engagierter Weise. Das diesjährige Thema: Herkunft. Wir hören Ausschnitte aus der abschließenden Podiumsdiskussion mit vielen verschiedenen Facetten und Fragen. Es diskutieren mit dem Autor und Moderator Michael Stavaric folgende Autoren und Autorinnen in der Reihenfolge ihrer Beteiligung: Markus Köhle, Maddalena Fingerle, Carolina Schutti, Robert Prosser, Annemarie Pircher, Waltraud Mittich, Ilmar Rakusa, Andreas Mayer. Es fehlt Anna Bahr. Sie musste leider vorzeitig abreisen. Wir bringen einige Kurzinformationen der Autorinnen und Autoren vorweg, um nicht den Redefluss während der Podiumsdiskussion unterbrechen zu müssen. Und so hoffen wir, dass in der Diskussion durch Nennung von Vornamen, der eigenen Herkunft oder der Problematisierung der Herkunftsbiografie die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer mitverfolgen können, um welchen Autor, um welche Autorin es sich hier handelt. Und immer gilt auch die Unterscheidung zwischen einer biografischen Herkunft und einer fiktionalen Herkunft in der Literatur. Kurzinformationen: Michael Stavaric, Moderator der diesjährigen Innsbrucker Wochenendgespräche, ist 1972 in Brünn in der Tschechoslowakei geboren. Autor, Übersetzer, Literaturvermittler. Er lebt in Wien. Sein zuletzt erschienener Roman Das Phantom, 2023. Markus Köhle, 1975 in Nassereit in Tirol geboren, Sprachinstallateur, Literaturzeitschriftenaktivist und Papa Slam Österreichs. Studierte in Innsbruck und Rom Germanistik und Romanistik, seit 2001 literarisch, literaturkritisch, literaturwissenschaftlich und auch als Literaturveranstalter aktiv. Seit 2002 veranstaltet er Poetry Slams. Sein letzter, in diesem Jahr erschienener Roman: Das Dorf ist wie das Internet. Es vergisst nichts. Maddalena Fingerle ist 1993 in Bozen geboren, studierte Germanistik und Italienistik in München und arbeitet derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität München. Ihr Romanmanuskript Lingua Madre erhielt 2020 den renommierten Italo-Calvino-Preis für das beste unveröffentlichte italienische Debüt. Auf Deutsch erschien der Roman Muttersprache 2022, übersetzt von Maria E. Brunner. Maddalena Fingerle schreibt über die Suche eines jungen Mannes nach einer unversehrten Sprache und der Schönheit der Wörter. Carolina Schutti, 1976 in Innsbruck geboren, studierte Germanistik, Anglistik, Amerikanistik und klassische Gitarre und absolvierte eine Gesangsausbildung. Nach einigen Jahren Unterrichtstätigkeit und nach ihrer Promotion über Elias Canetti, Lektorin an der Universität Florenz, 2010 zum Rauriser Literaturpreis nominiertes Debüt »Wer getragen wird, braucht keine Schuhe«. Zuletzt Meeresbrise 2023. Robert Prosser, 1983 in Alpbach in Tirol geboren, Studium der Komparatistik und der Kultur- und Sozialanthropologie, Autor, Performer, Wortakrobat, Grenzgänger im Bereich Literatur, Musik. Annemarie Pircher ist 1964 in Tscherms geboren, lebt als Schriftstellerin und Lyrikerin in der Nähe von Meran, Südtirol, Ihr zuletzt erschienener Roman Iris und Pupille erschien 2022, der von der eigenen Herkunft, der Sehnsucht und der Suche nach Identität, vor allem nach einer eigenen Sprache, handelt. Waltraud Mittig ist 1946 in Bad Ischl geboren, 1952 Übersiedlung nach Südtirol. Studium an der Universität Padua, Fremdsprachen und moderne Literatur, anschließend Unterrichtstätigkeit. Zuletzt von ihr erschienen Ein Russe aus Kiew, Roman 2022. Ilma Rakusa, 1946 als Tochter einer Ungarin und eines Slowenen geboren, studierte Slawistik und Romanistik in Zürich, Paris und St. Petersburg. Zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem Petrarca-Übersetzerpreis, Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Ilma Rakusa lebt in Zürich. Wer war Vater? In Mehr, mehr? Erinnerungspassagen 2009, Mein Alphabet 2019, Kein Tag ohne Gedichte 2022. Andreas Mayer, 1967 im hessischen Bad Nauheim geboren, studierte Philosophie, Germanistik und Altphilologie. Mehrfach ausgezeichnet, lebt bei Frankfurt am Main. Zahlreiche Veröffentlichungen, darunter das auf 11 Bände angelegte Roman-Großprojekt Ortsumgehung. Davon zuletzt erschienen Die Heimat 2023. Anna Bahr, 1973 in Zagreb geboren, ehemaliges Jugoslawien, Kindheit und Jugend in Wien, Klagenfurt und auf der Dalmatinischen Insel. Ihr Debütroman Die Farbe des Granatapfels von 2015 und der aktuelle Erzählband Divan mit Schonbezug 2022 standen je 3 Monate ihr Roman Nil, 2 Monate auf der ORF-Bestenliste. Bei der Podiumsdiskussion fehlt sie leider, da sie schon in Vorbereitung für die bevorstehende Innsbrucker Poetikvorlesung unterwegs war. Die 45. Innsbrucker Wochenendgespräche werden zu Beginn von Birgit Holzner eröffnet. Wir hören sie kurz vom ersten Tag. Joe Rabel eröffnet die abschließende Podiumsdiskussion am letzten Tag und verabschiedet die 45. Wochenendgespräche am Ende unserer Sendung.
Ja, wir dürfen Sie sehr herzlich zu den 45. Innsbrucker Wochenendgesprächen begrüßen. Herkunft ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie. Irgendwo geboren werden und was danach kommt. Herkunft ist ein Buch über meine Heimaten in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch über Sprache, schreibt Sascha Stanišić in seinem gleichnamigen Roman. Auch die Nobelpreisträgerin Annie Ernaux, eine der prägendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur Frankreichs, seziert in ihrem Werk mit Mut und Schärfe ihre Herkunft, geht ihrer Fremdheit und den kollektiven Zwängen auf den Grund. Sie weiß, dass das, was man erlebt hat, erzählt gehört. Die 45. Innsbrucker Wochenendgespräche gehen deshalb dem Thema Herkunft nach.
Es spricht eindeutig für die Literatur oder es spricht vielleicht noch mehr für die hier anwesenden Autorinnen und Autoren, dass ihr an diesem schönen Samstagnachmittag zu uns gekommen seid. Aber ich glaube, der letzte, der abschließende Nachmittag mit der Schlussdiskussion ist immer etwas ganz Besonderes. Und alle diejenigen, die uns seit Donnerstagabend schon mit ihren Texten, mit ihren Geschichten, mit ihren Gedanken erfreuen und begleiten, haben hier vorne Platz genommen, mit Ausnahme von Anna Bahr, die schon im Zug nach Klagenfurt sitzt. Aber wer Anna Bahr in nächster Zeit erleben möchte, der hat Gelegenheit am Montag und am Dienstag, wenn sie ihre Poetikvorlesung auf der Uni Innsbruck hält. Alle anderen sind hier vorne versammelt und ich übergebe wie immer das Wort an unseren Moderator Michael Stavaric. Viel Vergnügen.
Vielen Dank.
So, ihr seht uns hier nun in trauter Bühnen, zweisam, dreisam, viersam und so weiterkeit. Wir stehen, ich sage es gleich, für Fragen natürlich zur Verfügung. Also wer von Anfang an dabei war, der ist jetzt ein bisschen auch so geübt, glaube ich, in den Biografien und auch ein wenig in den Büchern, die wir so ein bisschen als Ausgangspunkt genommen haben, um über das Thema Herkunft zu sprechen. Vielleicht haben wir irgendwelche Aspekte völlig außer Acht gelassen, weil ich denke, da würden wir gerne noch mehr hören. Ihr könnt euch auch direkt an konkrete Personen hier auf dem Podium richten. Wir werden auch versuchen, untereinander jetzt nochmal eine Diskussion anzustoßen und sozusagen vielleicht auch die Fragen zu stellen, die noch nicht gestellt worden sind seitens von euch an jemanden hier auf dem Podium. Weil es ist ja immer so, wenn man dann doch nicht draußen sitzt und zuhört, dass einem dann immer Dinge einfallen, die man vielleicht doch auch anmerken oder ergänzen oder sozusagen in die Diskussion einbringen möchte. Wenn das alles nicht funktioniert, dann rede ich einfach. Also ist überhaupt kein Problem und ich werde das versuchen, das Thema nochmal ganz anders aufzufassen. Aber ich würde grundsätzlich gerne mal versuchen, mit diesem ersten Punkt zu beginnen, nämlich, dass einer von euch hier vielleicht eine Frage an jemanden stellt. Markus, ich schaue dich an, weil du so geübt bist im Moderieren. Und normalerweise ja ich dich auch vor allem als Moderator kenne, deswegen übergebe ich jetzt mal tatsächlich das Wort an dich.
Okay, ich habe den Augenkontakt wahrgenommen und übernehme gerne jetzt diese Rolle, weil ich finde, du hast das großartig gemacht in den letzten Tagen und verdienst auf jeden Fall nochmal einen Sonderapplaus für deine tolle Arbeit. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit ich kurz überlegen kann, was ich denn eventuell fragen könnte, denn abgemacht war es natürlich nicht. Aber ich erinnere mich gerne zurück, dass du gestern spontan eingeworfen hast, dass die Etymologie von Reisen im Tschechischen ein reinigendes Aufbrechen ist. Und ich werde jetzt einfach dir gleich mal eine Frage stellen, um den Ball wieder zurückzuspielen. Kann es je eine Ankunft in der Herkunft geben? Oder muss es ein beständiges Reisen im Sinne von reinigem Aufbrechen bleiben, um die Herkunft in Hinkunft nicht aus den Augen zu verlieren?
Ich überdenke gerade schon wieder dieses Konzept, weil ich irgendwie, das ist natürlich eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Ich habe einmal mit diesen Reisen grundsätzlich so etymologisch gearbeitet, das war im Rahmen von der Stefan Zweig Poetikdozentur in Salzburg. Da habe ich mich einerseits für die Studenten, weil das war auch so ein bisschen an die Zweig-Biografie geknüpft, da ja auch viel rumgekommen ist und dementsprechend sich da auch ein Widerhall finden musste. Und wir haben das über das Reisen und das Thema Reisen in verschiedensten Aspekten versucht und betrieben und da habe ich mich auch zum ersten Mal wirklich auch aktiv damit befasst, dass eigentlich die Etymologie des Wortes Reise in den unterschiedlichsten Sprachen oft ganz neue Aspekte und Dinge hervorbringt, die jetzt kulturell anders aufgefasst werden. Also ich fand tatsächlich da zum ersten Mal raus, habe ich nie darüber nachgedacht, dass dieses im Tschechischen, dass dieses Reisen auch getan wird und getan werden muss, um nicht von A nach B zu kommen, also nicht um eine Lesung zu absolvieren, wo man hinfährt, sondern tatsächlich dieses Unterwegssein im Sinne von Dinge auch hinter sich zurücklassen. Das war ja eh auch vielfach ein Grundmotiv oder vielleicht auch manchmal so eine Bedingung des Schreibens über die eigene Heimat, über den eigenen Landstrich, dass man weggeht und dass man irgendwann zurückkehrt und dass man auf der Reise unterwegs sehr viele Dinge zurückgelassen hat auch und irgendwo vielleicht auch dann seine Herkunft dadurch überwindet, dass man sich bewegt und von etwas wegbewegt, das einen lange Zeit festhielt, aber dann doch wieder so zurückkehrt. Ich finde das auch, wenn man das auf das große Ganze umlegt, ich habe irgendwann mal darüber gelesen, es gibt so einen Dark Flow im Universum, Terminus Technicus, dass zwar das Universum expandiert, alles entfernt sich voneinander, aber gleichzeitig bewegt sich alles auf einen Punkt wieder zu. Das ist paradox, sich das vorzustellen. In der Physik lässt sich das irgendwie berechnen und es ist relativ kompliziert, aber alles entfernt sich vom Ausgangspunkt und trotzdem strebt alles auf einen einzigen Punkt zu, als das große Ganze.
Und das so als ein Bild herzunehmen und das wieder über die ganz kleinen Dinge zu stülpen, das fand ich ganz interessant. Das beantwortet jetzt zwar nicht die Frage, aber...
Ich wollte eh was nachfragen, ja. Und anderes kann noch später beantwortet werden, aber du hast die Stefan-Zweig-Poetik-Vorlesung erwähnt, die eben in Salzburg stattfindet. In Innsbruck, ab Montag habe ich gehört, die Poetik-Vorlesung in Innsbruck, trägt die auch einen Namen, frage ich ins Publikum. Oder ist das einfach die Innsbrucker Poetikvorlesung? Jedenfalls die Poetikvorlesung Stefan Zweig in Salzburg stattfinden. Die werden auch herausgegeben im wunderbaren Sonderzahlverlag. Und nachdem Ilmar Rakusa auch...
Ja, ich wollte es gerade sagen, Ilmar ist ja Teil dieser Reihe.
Genau, und es ist auch eine Gelegenheit für mich, auf den Sonderzahlverlag aufmerksam zu machen.
Also die Frage kann ich beantworten.
Ja?
Falls die Frage ist, ob die Innsbrucker Poetikvorlesungen schon irgendwo erscheinen.
Nein, ob sie einen Namen tragen.
Ja, sie heißen Innsbrucker Poetikvorlesungen.
Sie heißen
Innsbrucker Sie erscheinen bei Innsbrucker University
Press. Gut, wunderbar.
Wie viele Bände gibt es da schon?
Oder?
Sechs, sieben. Ich weiß gerade, bei Sonderzahl sind es jetzt, glaube ich, also knapp 10, hätte jetzt so 5.
Genau, Theresa Mohr unter anderem und der aktuelle ist Jaroslav Rudisch.
Rudisch, genau. Also wer die Poetologie des Bahnfahrens sich zu Gemüte führen will, das macht Jaro ganz großartig in seinen Ausführungen. Wo es ums Reisen geht, wo sozusagen die Reise eine große Rolle spielt.
Wollte ich noch was fragen? Vermutlich habe ich ausgeholt und den Faden verloren. Ja, nein, aber es gab andere Wünsche.
Ich würde noch mal mich überlegen, ja. Aber ich kann trotzdem was fragen.
Ja.
Oder?
Ja, natürlich.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Frage ist, aber ich denke die ganze Zeit an das, was Carolina heute erzählt hat in der Früh. Und zwar das mit den Gefühlen, also dass man, wenn man mehr Wortschatz hat zu sagen, ist es auch einfacher, Gefühle zu benennen. Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob das wirklich so ist oder ob es dann zwei verschiedene Fähigkeiten sind, dieses Emotionale zu benennen. Also ich kenne halt viele intellektuelle Leute, die dann total unfähig sind zu sagen, wie fühle ich mich jetzt. Und die würden eben so, wie für mich scheiße, wie du heute angedeutet hast, gesagt. Ich hab's
nicht ausgesprochen. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist natürlich immer schwierig. Ich habe das auch nicht nur auf Gefühle bezogen. Also das war so ein Beispiel, dass unsere Welt einfach umso kleiner ist, je weniger Worte wir haben. Und je mehr Worte wir haben, wenn wir sogar über das Weltall sprechen können, wird unsere Welt auch größer. Also das wollte ich damit sagen. Dass es schwierig ist, herauszufinden, wie man sich genau fühlt. Ich glaube, das ist ein anderes Paar Schuhe. Aber auf das wollte ich eigentlich gar nicht so hinaus.
Danke.
Haben Sie eine Frage? Ich werde das öfters jetzt anmerken und versuchen, Ihnen was zu entlocken. Zum Thema Herkunft. Sie haben ja sicher auch ganz spannende Herkunftsgeschichten, die wir natürlich nicht kennen, die wir durchaus auch gerne hören wollen würden, um vielleicht darauf auch Bezug zu nehmen. Sie brauchen noch ein klein wenig, ich sehe das. Wir werden so langsam, wir haben Zeit, wir kommen da ja hoffentlich ganz langsam an.
Aber ich hätte eine Frage an dich, weil du bist ja so weit gereist und das ist etwas, das mir etwas ferner ist als dir und da würde es mich interessieren, wann denn dieser Wunsch aufgekommen ist. War das eher so das Gefühl, dass du aus deinem Heimatdorf einfach flüchten wolltest und möglichst viele Kilometer zwischen dich und deine Heimat bringen wolltest? Oder war das mehr wirklich so die Sehnsucht danach, in Bewegung zu sein, in Bewegung zu kommen, beziehungsweise wann ist dieser Wunsch in dir aufgetaucht und groß geworden?
Ich hoffe nicht bei der Karl-May-Lektüre, um jetzt an gestern anzuschließen, obwohl vielleicht schon. Nein, ich weiß nicht, wann dieser Wunsch gekommen ist. Ich würde sagen, es war tatsächlich eine Art von Abnabelung. Und jetzt auch so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, von dem Jetzt aus der heutigen Position, muss ich ja sagen, dass diese Abnabelung ja auch das hat ja auch lang gedauert. Also es, wie gestern mal kurz angesprochen worden ist, also auch, man kann ja schon sehr weit fahren, aber der eigenen Herkunft entkommt man ja doch nicht. Also vor allem, ich glaube, in meinem Fall war das damals auch wirklich so eine Mentalitätsfrage. Also jetzt so ein Dorf, jetzt 2023 ist doch sehr anders, als es ein Dorf im Jahr 99 war. Also mir kommt vor, es war damals wirklich noch um einiges patriarchaler, strenger auch, also auch in dem, oder die Horizonte waren vielleicht auch enger. Das hat sich in den letzten Jahren auch aufgrund auch vom Internet, Social Media, also wie der Möglichkeiten, durch die man auf die Welt zugreifen kann, die sich ja sehr erhöht haben und erweitert haben. Mir kommt jetzt vor, wenn ich jetzt mit Jüngeren aus Altbach oder so aus irgendeinem Tiroler Dorf zu tun habe, kommt mir vor, ich glaube, die haben auch geistig oder ja, einfach was den Geisteshorizont betrifft, schon weitaus mehr Chancen oder Möglichkeiten auch. Viel größeren Referenzraum, als es noch vor 20 Jahren war. Und um davon wegzukommen, ja, genau, da war es in meinem Fall zumindest so, dass das Reisen sehr, sehr wichtig war. Und dann aber, es hat schon, würde ich sagen, auch mehrere Reisen gebraucht oder mehr Kilometer oder viel unterwegs sein, um dieses, wie soll man sagen, diese Aspekte des Tirolerischen, die ich eigentlich loswerden wollte oder wo ich mir dachte, die muss ich für mich selber loswerden, um die wirklich ja, abschütteln zu können.
Ich hake da gleich nochmal nach, weil ich mir gedacht habe, ich stelle jetzt eine auf die Zukunft hin eigentlich eine schwierig zu beantwortende Frage, weil sich ja die Orte verändern und wandeln und diejenigen, die dann nach uns dort sein werden, die das wieder als ihre Art von Ausgangskoordinate irgendwo verwenden müssen. Wo siehst du Altbach in so wirklich 40, 50, 60 Jahren? Was wird das bedeuten, wenn man dann dort hineingeboren wird? Kannst du irgendwie so, man hat ja doch meist irgendwie so eine Vorstellung, wenn man einen Ort sehr genau kennt, wo das hingehen könnte oder was sich sozusagen im großen Paradigma des Ortes verändern könnte, sollte? Schwierige Frage.
Ja, ich glaube, es wird Hand in Hand mit dem Klimawandel gehen und das heißt auch mit einer Veränderung der Tourismusindustrie. Insofern, als ich dann auch, ich glaube, die Identitätsfrage, Identitätsfindung der Einheimischen ändern wird, als es nicht mehr als diese nicht mehr an den Winter gebunden sein kann. Jetzt nachdem es mit dem Schnee weniger wird, Altbach, das Skigebiet oder so wie im Zillertal ja auch, geht es immer von 1000 auf 2002 vielleicht hoch. Das heißt, die werden unter Schneearmut leiden oder leiden sie jetzt schon. Und also von diese Schneearmut wird auch, würde ich sagen, eine Armut der Identität bedingen, gewissermaßen. Als man sie in anderen Hallraum suchen muss. Ich glaube, es wird jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zu einer Art von Neuorientierung kommen. Insofern, es gab letztens ein Interview mit dem Tiroler, mit der Tirol-Werbung, und ich weiß nicht, wer interviewt worden ist aus dem Management. Und da war die Aussage, okay, man denkt ja jetzt schon insofern, man denkt den Klimawandel mit und man muss schauen, dass man die Zwischensaison füllt. Wintersport wird ein Nebensegment werden. Wichtig ist es, dass man jetzt zum Beispiel den chinesischen Raum erschließt und chinesische Gäste herbringt. Für die das Skifahren nicht so wichtig sein wird, sondern die brauchen dann das Erlebnis der Berge, der Alpen, egal zu welcher Jahreszeit. Langstreckenflüge muss man dafür in Kauf nehmen. Also gut, auch dass es klimatisch natürlich sehr bedenklich ist, aber das wird man mit einbeziehen müssen, um einfach die Leute herzubekommen und damit auch Tirol als Marke noch weiterlaufen kann. Also ist ja ganz interessant, auch wie das schon jetzt auf die Zukunft hin so gedacht wird. Also wie kann das Geschäft weiterlaufen? Und ich glaube, das sind alles so Entwicklungen, die vor große Herausforderungen stellen werden. Also gerade auch einzelne Dörfer und die Einheimischen dort. Also wie man sich dazu verhält, auch, dass die Maschine weiterläuft, und die Industrie, aber dass der Schnee fällt, nicht fällt, sondern fehlt. Und ja, welche Art von Tiroler oder Tirolerin ist man dann noch, wenn der Skifahren weg ist?
Das heißt, verschwinden in Lawinen, wenn es keinen Schnee mehr gibt und keine Lawinen, wird irgendwann eine Art von Erinnerung sein, beziehungsweise ein Märchen, dass du...
Also. Ja, ihr dürft so kurz vielleicht eine Frage an die Runde stellen, was mir jetzt gerade gekommen ist. Weil ich deine Frage interessant finde, insofern, dass ich selbst zwei kleine Kinder habe und die jetzt im Dorf aufwachsen. Und wir alle, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja, niemand ist im Ärger weggegangen oder so. Also wir haben alle noch irgendwie einen Bezug zu unserer Herkunft, beziehungsweise sind auch wieder dort zurückgegangen, manche mehr, manche weniger. Aber vielleicht die Frage wäre, was bringt einen dazu? Also was bringt einen dazu, wirklich mit der Herkunft noch in Kontakt zu bleiben? Oder den Kontakt wieder zu suchen oder eben wieder hinzusiedeln? Weil was jetzt gestern und heute nämlich nicht zur Sprache gekommen ist oder noch nicht, zum Beispiel in meinem Fall hat es eben aufgrund der Kinder sehr, sehr handfeste Gründe. Einfach insofern, als es im Dorf als freischaffender Partner weitaus möglicher ist, mit das Familienleben aufrechtzuerhalten und die Kinder auch durchzubringen. Insofern, als ein Dorf ja immer auch so kleine mafiöse Strukturen hat, wo man sehr, sehr froh drum sein kann. Das heißt, man kommt relativ billig durch, was die Miete betrifft. Und Kinderbetreuung ist eigentlich auch sehr, sehr einfach, also einfacher zu bewerkstelligen als wie in Wien. Das waren alles also für mich sehr, sehr ausschlaggebende Gründe, um wieder nach Tirol ins Dorf zu gehen. Also jetzt nicht aufgrund einer, weil man die Berge so vermisst oder es so schön ist und die, so all diese eher romantischen Gründe, sondern eigentlich so, ja, es gab da sehr realistische Anstöße dafür. Einfach, wenn man sich überlegt, wie will man leben, auch als Künstler, als Autor und wie ist es möglich, das mit Familie zu verbinden. Mhm. Vielleicht so eine Frage, gibt es eigentlich auch so, was sind so zwingende Gründe dafür, dass es die Herkunft noch gibt?
Magst du darauf antworten?
Nein, ich wollte nur sagen, also das kann ich voll bestätigen, was ihr sagt. Ich habe ja auch, als ich zurückkam, Familie gegründet und ich wollte Familie gründen und da schien mir das, es war natürlich Glück, dass ich einen Mann kennengelernt habe, wir haben eine Landwirtschaft zu Hause und da war halt Boden unter den Füßen auch und für meine Kinder wollte ich einen sicheren Boden haben. Und in dem Dorf war das wirklich möglich und das kann ich gut nachempfinden, wie er das war für mich auch ausschlaggebend. Und auch wenn es mir selber am Anfang da nicht so gut ging, weil ich musste mich erst nach diesen 2 Jahren Amerika daran gewöhnen, aber für meine Kinder habe ich das immer sehr geschätzt. Also die haben schon eine Lebensqualität da gehabt als Kinder. Jetzt sind sie erwachsen, aber das ist schon ein wirklicher Grund, dass man... Weil ich denke, wenn ich keine Familie gegründet hätte, dann wäre ich vielleicht nochmal weggegangen. Und ich wäre viel mehr gereist und so. Ist das schon, es ist einfach ein realistischer Grund, ja.
Geht schon, danke. Bei mir ist es ganz, ganz anders, weil es ein metaphorisches Zurückgehen ist, ja. Es gibt ja nicht einen bestimmten Ort bei mir, ihr habt das ja irgendwie... doch, glaube ich, mitbekommen, dass das so viele Orte waren und Ortswechsel und ich gar nicht so an einen Ort mit einem bestimmten Ort verbunden bin, aber mit einer Weltregion oder einer europäischen Region. Und bei mir ist es die Beschäftigung, die ich gewählt habe als Autorin, Übersetzerin, Kulturvermittlerin, mich mit diesen Literaturen zu beschäftigen, auch unterrichtend an der Uni. Das heißt, dieses Stück Heimat, wenn ich dem so sagen will, das versuche ich auf diese Art immer wieder zurückzugewinnen, aber auch zu vermitteln an andere, ja, über die Literatur. Es geht nicht um konkrete Orte und um eine konkrete Verwurzelung, sondern es geht, wie gesagt, darum, diesen Osten, der so gebeutelt ist, jetzt, wie wir sehen, wieder auf eine grausame Art in der Ukraine. Seit 50 Jahren mache ich mich genau für diese Literaturen, Kulturen stark, auf, wie gesagt, all diesen Registern, die ich bediene. Und das ist für mich auch eine Art, wieder, nicht unbedingt Boden unter den Füßen zu gewinnen, sondern ich bin ja eher ein Luftmensch und deshalb sage ich auch, ist das eine Antwort, die ins Metaphorische geht. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, mich mit einer, wie gesagt, Gegend, aus der ich stamme, zu beschäftigen in einer sehr viel weiteren Art und Weise und mit der Hoffnung, dass ich eben auch andere Menschen diese Gegenden, diese Literaturen, Kulturen und Sprachen näher bringen kann. Also es ist ein ganz anderer Zugang, aber ich finde es sehr eindrücklich, euch beiden zuzuhören und insbesondere auch dir, Robert, dass du an deine Kinder denkst, und dass du ihnen auch möglichst eine gute Zukunft garantieren willst und dass dort in diesem Dorf besser funktioniert, als es in Wien funktionieren würde und so. Im Übrigen, ich habe ja auch einen Sohn, ich habe Enkelkinder und schon mein Sohn ist zum Beispiel ganz anders. Der ist in Zürich aufgewachsen und der liebt diese Stadt und ist da verwurzelt und hat Freunde und er lebt bis heute da mit kleinen Unterbrechungen, hat zwei kleine Kinder, die ich jetzt zum Glück auch sehr häufig sehe. Also insofern ist jetzt in meinen späten Tagen da auch nochmal eine gewisse Bindung entstanden, die mich auch an diesen Ort namens Zürich bindet. Und das liebe ich jetzt sehr unter diesem Aspekt, dass ich diese Kinder sehe und diese Familie. Und das ist für mich eine wirklich große Freude, die mir jetzt diese Jahre bringen, zu sagen, ja, ich habe dort die Familie meines Sohns und meine Enkelkinder und die will ich sehen und die will ich aufwachsen sehen und so weiter und so fort. Aber das andere, und da wollte ich jetzt auch vielleicht alle anderen Kolleginnen und Kollegen einbeziehen, wir, die wir hier sitzen, sind, glaube ich, schon in einer gewissen Art privilegiert dadurch, dass wir unsere Vergangenheiten, unsere Herkunftsvergangenheiten, ob schmerzlich oder halbschmerzlich oder nicht schmerzlich, produktiv gemacht haben durch das Schreiben. Wir haben uns über das Schreiben mit ihnen auseinandergesetzt und wenn ich jetzt auch an Andreas denke, der neben mir sitzt, mit seinem Riesenprojekt, ich meine, was hast du aus diesem Freibach und aus dieser engsten Heimat, was hast du da für eine Welt geschaffen, die uns allen jetzt zugänglich ist? Natürlich durch deine Wahrnehmung, durch das Prisma deiner Sicht, aber das ist doch großartig und ich glaube, alle, die hier sitzen, haben das versucht und haben auch etwas erreicht, schreibend. Und ich sehe uns da in einer sehr privilegierten Situation, muss ich schon sagen, dass wir uns schöpferisch damit auseinandersetzen können.
Ich muss ganz kurz eine Lanze für Wien brechen, weil das Wort Wien jetzt schon mehrfach gefallen ist und ich habe zwar keine Kinder, die ich aufs Land retten müsste, aber ich möchte schon dazu sagen, dass in Wien seit Jahrzehnten eine Ganztageskindesbetreuung selbstverständlich ist und davon sind wir in diesem Land noch meilenweit entfernt, zum Beispiel. Also das fällt dann auf familiäre Strukturen zurück, aber es geht schon auch um Politik und dafür gibt es in Wien eben Strukturen, die hier in diesem Land noch weitgehend fehlen.
Und Wien hat immer wieder zu den lebenswertesten Städten der Welt gewählt wird, glaube ich, immer neben Vancouver und Zürich, genau. Also was Lebensqualität und was all das inkludiert, da ist ja Wien eigentlich, glaube ich, so weltweit eine...
Darf ich kurz? Also ich wollte jetzt ja natürlich nicht Wien bashen oder schlecht reden, nur... Selber als Elternteil insofern, also was ich nicht wusste, war, dass man in Wien zum Beispiel schon vor der Geburt anmelden muss für Kinderkrippe und Kindergarten, weil man sonst keine Stelle bekommt fürs Kind. Was halt, wenn man aus seinem Dorf kommt und man geht wieder hin, man kennt die Kindergärtnerin und dann geht das schon irgendwie. Also es geht mir eher um das, dass es dann gewisse Möglichkeiten gibt, dass das Kind betreut auch ist. Und wenn beide berufstätig sind, Kinder betreuen, dann in Wien wäre in unserem Fall schwieriger zu bewerkstelligen auch als in Altbach, wo es meine Familie gibt, die dann dankenswerterweise aushilft. Sind aber auch persönliche Belange, aber strukturell könnte da jetzt, im Großen gesehen, ist es natürlich anders. Ja.
Das ist eine ganz theoretische Frage. Also nehmen wir mal an, Geld würde überhaupt keine Rolle spielen. Und wenn du sozusagen aus der Entscheidung, die du ja für deine Kinder triffst, mit dem Ort, wo sie aufwachsen, das sie ja unwiederbringlich prägen und in ihrem Leben stetig beeinflussen wird, wenn du einen Ort hättest dir auswählen können, Geld spielt keine Rolle und sagst, ich möchte, dass meine Kinder, keine Ahnung, an der Ostsee aufwachsen oder was auch immer, gibt es so einen Ort, wo du dir selber denken würdest, da hätte ich es auch gern probiert, so zu leben und meine Kinder aufwachsen zu sehen. Und damit meine ich nicht in Tirol, eben an anderen Ort. Ja. Weil du so viel rumgekommen bist. Ja. Vielleicht in der Mongolei warst du, glaube ich, auch.
Ja, da würde ich schon Kinder aufziehen in der Mongolei. Ja. Wenn man, es ist so, da können sie mich, vielleicht geht es mir eher darum, so, also nicht im städtischen Raum würde ich gut finden. Ja. Weil da können sie rausgehen und da muss man sie eigentlich um die, also hört sich jetzt schlimm an, aber da muss man sich um die Kinder immer kümmern, man muss sie darauf aufpassen, wenn die draußen rumlaufen. solange jetzt keiner in den Bach fällt oder so.
Wobei ab und an wird jemand gespeckt, oder? Habe ich gelernt hier, ja.
Ja, das ist ja jetzt am Land noch mehr Probleme. Jetzt werden die Kinder ja mit den Autos zu den Schulen gebracht. Ich glaube, das ist der gefährlichste Ort, die Vorplätze von Volksschulen um 7.30 Uhr oder so etwas. Da dürfte die Unfallrate am höchsten sein. Also ich sehe das schon wieder so eine Stadt-Land-Kluft, die sich da leicht auftut, und ich fühle mich tatsächlich beauftragt, für die Stadt zu sprechen, aber das Gespräch muss nicht weiter in diese Richtung gehen.
Aber ich überlege noch, was ist schön.
Ging heute Morgen übers Feld, da noch auf den Gräsern hing, sprach zu mir der lustige Fink, hei du Gell. Guten Morgen, hei Geld, du wirst nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Zing, zing, schön und fring, wie mir doch die Welt gefällt. Mir lustig, guter Ding, mit den Glöckchen klinge, kling, klinge, kling. Ihren Morgengruß geschält, wir sind eine schöne Welt, schöne Welt. Kling, 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 schönes Ding, wie mir doch die Welt gefällt. Thank you.
In dem Augenblick habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, Maya, du musst von dem Weg, den du auch immer gegangen bist, den der möglichen Sicherheit, von dem musst du dich komplett verabschieden. Also habe ich dann im, glaube ich, 10. Monat gekündigt. Ich habe das für mich später immer den Sprung vom 10-Meter-Brett genannt.
Was ja eine Entscheidung ist, oder?
Ja, es war eine Entscheidung gegen was. Es war eine Entscheidung, stell dir mal vor, anschließend hätte ich jeden Morgen in den Spiegel gucken müssen und mir sagen können, so, ich hätte genauso gesprochen wie alle anderen in dem Lehrerzimmer. Ja. Möglicherweise habe ich sozusagen diese 10 Monate gebraucht, um für mich den Mut zum Sprung zu sammeln. Anschließend ging alles dann relativ einfach. Und ich habe mich aus diesem, ich habe das so mephistophelischen Pakt für mich immer genannt. Du gibst dein Leben für eine gewisse Zeit auf, komplett an andere ab und kriegst es dann mit 65 oder 67 zurück. Das ist bei mir jetzt anders geworden. Ich bin 55 und habe dieses eigene Leben immer gelebt, ohne das jetzt im modernen, pathetischen Sinne zu meinen. Als privilegiert habe ich mich immer empfunden, das liegt auch am deutschen Literaturbetrieb. Ich bin extrem viel rumgekommen. Ich konnte ein Jahr in Rom leben, ich konnte 3 Monate in Venedig leben, ich war ein halbes Jahr in der Pfalz, ich war 3 Monate im Latium, bin unendlich viel rumgekommen, zumindest in Europa, ich fliege ja nicht. Das Arbeiten selbst ist unglaublich schmerzhaft. Schreiben ist wunderbar, nicht schreiben ist ganz, ganz grauenhaft, wenn du Schriftsteller bist, ganz grauenhaft. Und ich kann lange, lange Phasen nicht schreiben. Das liegt möglicherweise auch an meiner Arbeitsweise, aber ich kann es nicht korrigieren, sodass ich es oftmals als totale, wirklich totale Qual empfinde, dieses Privileg, mich mit mir selbst beschäftigen zu können. Aber bei allem Hader, jetzt komme ich wieder zu diesem Privileg zurück, bei allem Hader, mir reicht eins, immer. Ich muss nur einmal morgens in einem Pendlerzug von da nach dort sitzen, sagen wir 8, 7:15, und ich bin mit allem vollkommen im Reinen.
Markus, du wolltest ja, glaube ich, vorher schon anknüpfen. Jetzt hast du noch mal...
Ich wollte was nachfragen, weil Andreas gesprochen hat, gerade eben davon, dass es kein Entschluss war, aber heute Vormittag auch von diesem schriftstellerischen Urerlebnis geredet hat. Hat sich das dann irgendwie, war das zeitlich vorher, nachher, beziehungsweise würde mich von allen interessieren, ob es so etwas gibt wie ein schriftstellerisches Urerlebnis, das dann quasi zum Entschluss geführt hat, okay, jetzt nicht Kapital oder Geld machen, sondern halt eben den nicht sicheren Weg.
Der Moment hat etwas in mir angelegt, was ich aber nicht kapiert habe, da war ich 15 oder 16. Die Schriftstellerei hat sich bei mir lediglich tatsächlich dadurch ergeben, dass ich versucht habe, eine große Form mir möglich zu machen. Und dass ich eisern an diesem Willen festgehalten habe. Weil immer wenn ich irgendwelche Seminare gebe, sage ich, das ist ganz einfach, die totale Grundvoraussetzung, Schriftsteller zu werden, die totale Grundvoraussetzung ist, unterwegs nicht aufzuhören. Wenn du aufhörst, ist es aus. Nicht aufhören.
Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide, allein und abgetrennt von aller Freude. Sieh ans Firmament nach jeder Seite.
Eine Möglichkeit, mich plötzlich wieder so vielleicht aus dieser tschechischen oder eigentlich der mährischen Perspektive mehr betrachten zu können. Aber es ist ein Prozess, der eben noch lange laufen wird.
Ja, bei mir wird es keine Rückkehr geben im wörtlichen Sinne, das geht nicht. Aber auch von mir sind viele Bücher übersetzt in diese osteuropäischen Sprachen, in viele slawische Sprachen, ins Ungarische und so weiter. Ich bin zu meiner Freude gewählt worden, zum Ehrenmitglied der Széchenyi-Akademie in Budapest, die nicht von Orbán alimentiert wird. Also das ist die freie Akademie der Literatur und Künste. Ich bin auch Mitglied des nicht offiziellen, des alternativen Schriftstellerverbands, ebenfalls in Ungarn, in Budapest und so weiter. Meine Heimatstadt Rimavská Sobota oder Rimaszombat ungarisch hat mich zur Ehrenbürgerin gemacht mit einer sehr schönen Feier im Rathaus mit Gesang, einem Mädchenchor und Harmonium und so weiter. Es war ganz rührend. Ich habe nichts dazu getan, aber das ist natürlich die Folge dessen, was ich versuche seit 50 Jahren zu tun, zu schreiben, eben diese Kulturen zu vermitteln durch Publizistik, durch Übersetzungen ins Deutsche, eben dann meine Bücher wiederum in diese anderen Sprachen übersetzt. Also das ist ein gutes Gefühl und ist eine andere Form von Ankommen, ja, in einem, wie gesagt, nicht wörtlichen und nicht physischen Sinn, aber in einem anderen Sinn. Im Übrigen habe ich vorher Andreas ins Ohr geflüstert, dass diese Frage, jemand kommt hier zur Welt, diesen Umständen, von diesen Eltern, soziale Herkunft, geht weg in die große, weite Welt, um vielleicht die Herkunft zu überwinden, um dazu zu lernen, um seine Neugier zu stillen und kehrt eines Tages vielleicht wieder zurück. Das ist das Thema vieler klassischer Bildungsromane, Anton Reiser und eben Rabe, vielleicht siehst du, bist noch Germanist oder bist du nur Altphilologe? Oder beides? Also kannst du vielleicht aus der deutschen Literatur noch welche aufzählen? Es wimmelt von solchen Büchern. Das Thema ist überhaupt nicht neu, es ist uralt. Und gerade im 19. Jahrhundert wurde das sehr, sehr viel thematisiert, auf übrigens literarisch sehr schöne und reichhaltige Weise. Also es ist ein Topos im Grunde, um es so auszudrücken.
Ach, die mich liebt und kennt, ist in der Weite. Es windelt mir, es brennt mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was mich leidet.
Und wenn ich heute in die Stadt, von der ich, also ich wohne jetzt nur 30 Kilometer entfernt, ich weiß, also ich bin nie wirklich ganz und gar weg gewesen und erst nach Jahren wieder zurückgekommen. Aber wenn ich heute mit einem neuen Buch, jetzt gerade mit dem hier, mit dem Buch zurückkomme und eine Lesung in Friedberg veranstalte, das war jetzt vor 4 oder 5 Wochen, das war kurz gesagt einfach triumphal.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zum sich outen als schreibende Frau. Das wäre vielleicht ein ganz wichtiges Thema, noch einmal für eine andere Woche. Ich war Mitschülerin von N.C. Kaser, den man in Innsbruck zumindest kennt, oder? Vielleicht kennt man ihn auch in Deutschland, ja, Norbert. Ich war seine Mitschülerin. Seine Aufsätze und meine wurden vorgelesen in anderen Klassen. Er war sofort, hat sich sofort geoutet als schreibender Mensch. Ich saß daneben, hatte auch oder hätte auch etwas zu sagen gehabt oder hatte etwas geschrieben. Das kam nicht vor, das tat man nicht in den 60er Jahren in Südtirol, in Innsbruck vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. In Südtirol tat man das nicht. N.C. Kaser hat sich dann zu Tode gesoffen, ich nicht. ja, ich habe halt auch eine Familie gegründet und das ging eigentlich alles ganz gut. Die Baukerin, die ich war, das ging auch für ein...
Auch in der Schule.
Nein, Enze Casa war, ich war seine Mitschülerin an der Oberschule.
Ja, aber der hat selbst Unterricht gegeben.
Ja, aber nicht, er war an einer Grundschule irgendwo in der Nähe von Bozen. Ich habe da in einer Kleinstadt unterrichtet, am Gymnasium. Na gut, er ist dann gestorben, mich nicht. Und ich habe aber zu schreiben begonnen. Ja, das muss ich immer wieder betonen, weil es hat mich schon damals gewurmt, nicht?
Was genau?
Was genau, dass er publiziert hat und dass er der Star war und ich hätte auch eigentlich etwas gehabt, aber das kam nicht vor, dass da die Frauen irgendetwas publiziert haben zu meiner Zeit. Und dann irgendwann habe ich halt auch zu schreiben begonnen und ja, das habe ich mir dann halt getraut irgendwann. Und bis ich endlich die Geschichte meines ukrainischen Vaters geschrieben habe, vor 2 Jahren, während der Pandemie, dafür habe ich das ganze Leben gebraucht. Ja, schade.
Wie kann man jetzt was sagen? No, ja, das war eine Rede. Nee, also ich bin eigentlich nie wieder zurückgekommen, in dem Sinn aber immer wieder, also nicht alles, also um da zu leben. Aber die Veränderung, die kleine Veränderung und überraschende Veränderung, die ich gesehen habe, war, also ich habe vor dem Buch nie mit deutschsprachigen Personen da geredet. Und da auf einmal haben mich dann im deutschsprachigen Raum eingeladen zu Lesungen oder Interviews und so weiter. Ich hatte eine riesige Angst. Ich sagte, oh Gott, jetzt sprechen alle Dialekte und ich verstehe gar nichts. Und dann habe ich ja eine ganz neue Welt in meiner eigenen Stadt kennengelernt. Also die haben natürlich, sage ich jetzt, in der Standardsprache wahrscheinlich für mich geredet und ich habe mich echt sehr schön aufgenommen gefühlt und das hätte ich jetzt nicht erwartet, auch mit so einem Buch, also kann man auch schlecht irgendwie ja, erwarten, dass sowas passiert. Ich bin sehr dankbar dafür.
Ich bin seit 30 Jahren weg aus dem Dorf, aber doch immer dort, weil ich habe einen älteren Bruder, der im Dorf geblieben ist und mir dann doch sehr ähnlich schaut. Und alle 3 Jahre besuche ich die Volksschule, die er dort leitet, wo es Ganztagsbetreuung gibt, was vorher nicht gab, by the way. Genau, und das ist tatsächlich ein Grund, warum mittlerweile viele nach Nazareth wieder ziehen. Die Baugründe sind billig, Dorfkern ist natürlich verwaist, aber rundherum wachsen die Siedlungen. Und der Grund ist auch, dass es eine gute Volksschule gibt mit Ganztagesbetreuung, was es einfach nach wie vor in Tirol noch nicht gibt. Jedenfalls verwirre ich alle 3 Jahre dann 3 Jahrgänge von Schulklassen, indem ich an seine Schule komme und für die Kinder vorlese und dann stehen plötzlich beide da und das sorgt für Verwirrung. Eigentlich, wir werden viel verwechselt, vielleicht dann auch eine Anekdote, als die Hochzeit meines Bruders im Dorf war, bin ich mit meiner Frau mit dem Bus angereist, ausgestiegen und wir haben uns, die Reise war lang, dort geküsst. Es sind Autos stehen geblieben. Und die Vermutung dahinter war, am Tag seiner Hochzeit küsste er da eine fremde Frau. Es war aber ich und diese 3 Jahreszyklen sind ganz wichtig, ohnehin auch. Es gibt auch alle 3 Jahre in Nazareth die Fasnacht, da trifft man alle Menschen, die jemals im Dorf gelebt haben. Und da komme ich dann auch immer hin, aber da ist dann so, dass mein Bruder aktiv dabei ist und maskiert ist und ich bin im Publikum und werde dann auch wieder verwechselt. Ist aber angenehm, also es braucht keine Rückkunft in die Herkunft sozusagen meinerseits, irgendwie bin ich da und den Rest, da schreibe ich mir selbst, also den Bürgermeisteranruf erwarte ich noch, im Buch steht das schon und dann wird es sicher triumphal, wie bei Andreas Mayer.
Vielen Dank. Ich glaube, die Rückkunft in die Herkunft ist ein gutes Stichwort bzw. ein gutes Ende. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, so 10 Minuten oder so sind noch auf der Uhr. Aber ihr habt jetzt wirklich die einzigartige Gelegenheit, euch von uns allen eine Widmung geben zu lassen. Das wird es in dieser Konstellation so wahrscheinlich nie wieder geben. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr jetzt wirklich zugreift am Büchertisch und euch nochmal das eine oder andere dann wirklich im Detail und genauer ansieht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. War schön, mit euch hier diese Tage verbringen zu dürfen. Danke meinen Kollegen, Kolleginnen, es war großartig. Magst du noch was zum Abschluss sagen, Joe, bitte?
Ja, ich möchte unbedingt sagen, dass ich mit einem großen Bedauern feststelle, dass dieser Nachmittag jetzt vorbei sein soll, dass die Wochenendgespräche schon wieder vorbei sind und dass morgen ein Tag kommt und dann noch viele, viele Tage, wo ich nicht einfach hierher kommen kann und ihr erzählt mir was Spannendes, Interessantes, Lustiges. Genau. Aber ich weiß auch aus Erfahrung, und das ist ganz was Schönes, dass noch tagelang, wochenlang immer noch Gedanken von den Wochenendgesprächen kommen werden und in mir weiterwirken werden und ihr auf diese Art und Weise ja bei mir bleibt. Und immerhin gibt es ja auch die Bücher. Stichwort Bücher, da möchte ich mich noch ganz, oder ich will mich noch bedanken bei Robert Renk von der Wagnerischen Buchhandlung, der wirklich einen außergewöhnlichen Büchertisch hat immer. Ich bedanke mich beim Tiroler Landestheater, wo wir wieder zu Gast sein durften, wo wir nächstes Jahr wieder zu Gast sein dürfen. Uschi Oberleiter sitzt hier, danke stellvertretend. Bedanke mich beim ORF, der alles mitgeschnitten hat. Martin Seiler wird kurz vor seiner Pension noch Sendungen daraus machen. Und last but not least bei den Autorinnen, Autoren, die uns drei wunderbare, außergewöhnliche Tage gestaltet haben. Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag.
Wir hörten Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion der Autorinnen und Autoren, die am Ende der 45. Innsbrucker Wochenendgespräche zum Thema Herkunft stattfand. Mehr Informationen und Hinweise unter www.wochenendgespräche.at/2023/. Wir danken für die Möglichkeit zur Aufnahme und zur Veröffentlichung dem Veranstalter und Organisationsteam Birgit Holzner und Joe Rabel sowie allen Autorinnen und Autoren. Wir danken auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffen, dass wir in unserer Sendung die eine oder andere Anregung zum Lesen der Bücher vermitteln konnten. Auf unserer Sendeseite finden Sie die Hinweise und den entsprechenden Link zu den Literaturangaben. Aufnahme und Zusammenstellung der Sendung Leonie Drechsel. Hüte dich.